Wir haben schon eine Woche geschafft, 2023. Eine Woche liegt schon hinter uns. Ich weiß nicht, wer sich gute Vorsätze gemacht hat für dieses Jahr. Gibt es Leute, die sich noch gute Vorsätze machen? Und gibt es Leute, die auch eine Woche lang durchgehalten haben bis jetzt? Oh, ja. Das ist halt so eine Sache mit den guten Vorsätzen, ne? Man nimmt sich etwas vor, nimmt sich viel vor, und nachher muss man aus irgendwelchen Gründen erkennen, eingestehen, ist ja gut, wenn man sich das eingesteht, eingestehen, dass man es doch wieder nicht geschafft hat. Das ist nicht mein Thema. Die Frage ist, was für Vorsätze gibt man sich, nimmt man sich? Was ist mir denn so wichtig, dass ich das dieses Jahr anders, besser machen möchte? Diese Vorsätze mögen unterschiedlich sein, weil auch die Werte, die wir haben, unterschiedlich sind. Und ich bin deshalb drauf gekommen, weil in einem Monat haben wir ja diesen Thementag oder diese Thementage Worte im Wandel. Und eigentlich sollte dieser Thementag nicht Worte im Wandel, sondern Werte im Wandel heißen. Ich habe das damals mal so vom Überlegen habe ich das geändert, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele Worte, die sich über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte in ihrer Bedeutung geändert haben. Und deshalb fand ich Worte im Wandel ganz gut. Und jetzt habe ich gemerkt, ja, aber es gibt so viele Werte, die sich zwar vom Begriff nicht geändert haben, aber die sich von der Wertigkeit in unserer Zeit heute geändert haben. Also sind diese Dinge überhaupt noch wichtig für uns, auch wenn wir das gleiche Wort und auch noch in gewisser Weise die gleiche Bedeutung diesem Wort zumessen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann könnte man heute vielleicht mal, ich heute auch mal, über das andere sprechen, nicht über das Wort im Wandel, sondern über den Wert im Wandel. Und dazu habe ich Dr. Google einfach mal gefragt, was war denn früher so wertvoll? Welche Werte hatten die Leute denn früher? Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie früher definiert ist. Ich habe das einfach mal reingehauen in den PC. Und dann sind mir folgende Werte präsentiert worden, die früher, wann auch immer früher ist, wichtig waren. Und ihr werdet merken, auch früher kann ganz schön lang gewesen sein. Also mindestens 50 Jahre. Pass mal auf. Google sagt, früher waren wichtig Verlässlichkeit, Fleiß, Disziplin, Loyalität, Opferbereitschaft, Tapferkeit, Sparsamkeit und Gehorsam. Gibt es das heute noch? Außer im Geschichtsbuch. Ich will sie nicht nochmal wiederholen, aber das waren Werte von früher. Ich glaube, keiner dieser Werte ist heute noch wirklich, wirklich im Denken der heutigen Menschen relevant. Heute sind relevant, ich habe das gleiche Spiel nochmal gemacht, welche Werte sind heute wichtig? Da habe ich sogar ein Datum, das ist 2019, wo diese Umfrage gestellt worden ist. Und da haben die Menschen, ich sage jetzt mal in dieser Reihenfolge geantwortet, als heutige Werte, Gesundheit, Freiheit, Erfolg, Natur, Gemeinschaft, Familie, Sicherheit, Anerkennung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ja, ist schon klar. Auf jeden Fall, die Frage ist, warum hat sich denn das so verschoben? Was hättest du vor 100 Jahren jemand nach Nachhaltigkeit gefragt? Der hätte gesagt, hallo, lass mich in Ruhe mit so einem Zeug. Aber würdest du heute jemanden nach Disziplin fragen, außer natürlich ihr Spitzensportler, der möchte es werden, ist die Frage natürlich, was will ich da denn mit? Es hat sich sehr verschoben und ich habe gemerkt, oder ich meine gemerkt zu haben, es ist eine Tendenz, die in diesen Begriffen da ist und in diesen Begriffen nicht mehr da ist, sondern nämlich, was steckt dahinter? Die Werte früher waren so, ich möchte etwas leisten, ich möchte der Gesellschaft etwas mitgeben, ich möchte etwas tun für, und heute ist es, ich möchte etwas empfangen von. Ich will das jetzt nicht nochmal vorlesen wegen der Zeit, aber die Verschiebung, die Wertigkeit ist etwas anderes. Geben oder nehmen. Und heute sind wir doch sehr auf das Nehmen, auf das Bekommen ausgerichtet. Jetzt frage ich mich, okay, wie machen wir jetzt die nächsten 40 Minuten weiter? Was bewegt dich? Was bewegt mich? Welcher Wert ist es denn, der dich hält, aufrechterhält, führt, der dich so bewegt, dass du sagst, okay, da möchte ich dieses Jahr mein weiteres Leben, da möchte ich investieren, da möchte ich etwas geben oder empfangen. Vielleicht ist ja doch mehr so das Empfangen, du möchtest ein bisschen mehr von haben. Und ich war erstaunt, als ich für mich diese Wertigkeit aufgestellt habe, der Begriff, der für mich so eigentlich gesagt habe, das ist das, wo ich denke, das ist auch im göttlichen Sinne der Wert schlechthin, steht in beiden Übersichten nicht drin. Ich habe gedacht, habe ich mich jetzt irgendwie vertan oder irgendwie, aber es steht in beiden Übersichten nicht drin. Dementsprechend ist das jetzt ein persönliches Statement von mir, wo ich gedacht habe, dass das eigentlich der Wert ist. Aber erstaunlicherweise habe ich ihn da nicht gefunden. Und ich sage Ihnen euch ganz einfach mal, wo ich dachte, dass es das ist, was Gott von uns, was Gott von mir eigentlich am meisten erwartet, ist Wahrhaftigkeit. Großes Trommeln, was ist es? Wahrhaftigkeit. Ja, es ist meine Wahrnehmung, vielleicht habt ihr eine ganz andere Wahrnehmung davon, aber ich glaube, dass es das ist, was wir brauchen. Ich glaube, dass es das ist, was uns fehlt. Und wenn ich jetzt uns sage, quäle ich mich natürlich ein bisschen rum. Ich könnte natürlich mir sagen, aber das wäre dann zu persönlich. Ich möchte ja nicht über mich heute sprechen. Doch ich denke, dass es das ist, was uns und mir fehlt, sonst wäre mir das nicht so aufgefallen. Und dann fragst du dich natürlich, das Wort hört sich so an, aber was ist es denn? Was bedeutet denn Wahrhaftigkeit? Was ist Wahrheit? Johannes 18, Vers 38, das hat sich schon mal jemand anders gefragt. Und da hat sich das gefragt, der Pilatus, als dem Jesus sein Statement, seine Erklärung, sein Dasein beschrieben hat und gesagt hat, er ist die Wahrheit und dass seine Jünger in der Wahrheit wandeln, also gehen, sich aufhalten, in der Wahrheit leben. Und dann sagt einer der Obersten, der oberste Regent da in Israel, was ist Wahrheit? Also er kann natürlich auch anders gefragt haben, was ist denn Wahrheit? Aber ich glaube, so hat er es nicht gefragt. Er hat eher gefragt, ja, was ist Wahrheit? Was bedeutet Wahrheit? Was soll das Wahrheit? Wahrheit bringt nichts auf die Frage, was ist Wahrheit? Hat keine Bedeutung für mich und für die Gesellschaft. Und wenn ich hier ein Land regieren will, wenn ich mich gegen Rom verteidigen will und wenn ich die Sadduzäer, Pharisäer alle in Kontrolle halten will, ach, Wahrheit. Adenauer hat mal gesagt, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Aber was ist Wahrheit? Was ist Wahrhaftigkeit? Und ist das wichtig? Ist es wichtig für dich, für mich? Und wann weißt du, dass du es erreicht hast? Und wann weißt du, dass du es verfehlt hast? Wer bestimmt, was wahr ist? Zitat von einem Herrn Voltaire, 250 Jahre alt ungefähr. Aber ich lese es euch einfach mal vor und sagt mir mal, was er darüber denkt. Ein abstraktes Wort, das die Mehrheit der Menschen ohne Unterschied in ihren Büchern und Urteilen anstelle von Irrtum und Lüge gebrauchen. Die, die lachen, haben es verstanden. Die, die nichts sagen, denken, was will der überhaupt? Ein sehr, ich würde fast sagen, aktuelles Wort, ein abstraktes Wort, sagt er, dass die Menschen, die Mehrheit der Menschen, ohne Unterschied in ihren Büchern und Urteilen anstelle von Irrtum und Lüge gebrauchen. Könnte man sagen, viele Leute, die heute in den Medien auftreten, haben Voltaire in seiner Aussage kopiert. Wahrheit, auch das benutzt man einfach mal, weil man den Leuten danach etwas sagen will, was die glauben sollen, weil ja keiner glaubt, dass man im Öffentlich-Rechtlichen danach angelogen wird, dass man in der Zeitung angelogen wird, dass man 1:1 angelogen wird, das glaubt man einfach nicht. Und deshalb sagt man einfach die Wahrheit, aber eigentlich ist es nur ein anderes Wort, ein Synonym für Lüge oder Irrtum. Irrtum wäre noch ein besserer Fall. Natürlich ist das keine richtige Definition von Wahrheit, aber Voltaire hat etwas erkannt, nämlich die Menschen nehmen es mit der Wahrheit nicht besonders genau. Die interessiert das genauso wenig wie ein Pontius Pilatus. Wahrheit, ach, was ist das schon? Wahrheit ist ein Mittel zum Zweck, aber nicht die Wahrheit zu sagen, sondern zu sagen, dass man die Wahrheit sagt. Den anderen sozusagen an der Nase herumzuführen. Würdest du dich als wahrhaftig bezeichnen? Ich habe mich nach dieser Predigt, nach der Vorbereitung für diese Predigt, nicht mehr als wahrhaftig gesehen. Und das heißt nicht, dass ich ständig am Lügen bin. Es gibt eine Untersuchung, habe ich vor Jahren mal, ich kann die Zahl nicht mehr im Kopf, ich habe sie mal auf WDR 5 auf dem Weg zur Arbeit gehört, wie viel Lügen wir am Tag gebrauchen. Das waren natürlich solche Höflichkeitsfloskeln, so nach dem Motto, wie geht's dir? Und das interessiert dich gar nicht, wie es dir geht. Und du sagst gut und hast schon das zweite Mal gelogen. Aber der hat einfach mal alles aufgezählt. Und es gibt so viele Sachen, die wir auch bewusst, nicht nur aus Grund von Höflichkeit oder auf Irrtum, also wenn ich jetzt sage, ich stehe um 6 Uhr auf und ich bin in Wirklichkeit um 6.10 Uhr aufgestanden, kannst du das als Lüge bezeichnen. Oder auch einfach als Gleichgültigkeit, als Gedankenlosigkeit. Aber wirklich als Lüge. Und frag dich mal, überprüf das einfach mal, und jeder, auch wir Christen, werden viele, viele, viele Striche am Tag machen müssen, weil wir nicht wahrhaftig sind. Aber das Kriterium für Wahrhaftigkeit ist nicht zu lügen. Weil das denken wir ja meistens. Ich habe noch ein anderes Zitat gleich nochmal von einem Zeitgenossen von Voltaire, der genau in die andere Gegenrichtung geht, der es versucht, einfach ohne Lügen zu leben, aber es gelingt ihm nicht und es ist auch nicht Sinn und Ziel und Zweck der Sache. Aber was ist dann Wahrhaftigkeit, wenn es nicht durch das Gegenteil, also durch Nicht-Lügen definiert wird, sondern wenn es positiv definiert wird? Wenn es nicht reicht, nicht zu lügen, aber wenn es mehr ist als nicht zu lügen und wenn die Lüge an sich nicht das Problem ist, was ist dann Wahrhaftigkeit? Bibelstundenteilnehmer, die aufgrund ihres Bibellesens die Offenbarung jetzt mitgemacht haben und darauf geachtet haben, ich habe es auch erst im Nachhinein festgestellt, werden merken, Wahrhaftigkeit ist ein Wort der Offenbarung. Wie gesagt, ich habe es erst in der Vorbereitung hier für die Predigt gemerkt, Wahrhaftigkeit steht dort als Wort für unseren Herrn. Ich lese das jetzt einfach mal vor. In Offenbarung 3, Vers 14 steht Jesus als der wahrhaftige Zeuge. Offenbarung 6, Vers 10 ist er der wahrhaftige Herrscher. Offenbarung 15, Vers 3 ist er der wahrhaftige König. Kapitel 19, Vers 2 der wahrhaftige Richter. Und in Kapitel 19, Vers 11, was wir gerade so hatten, ist er einfach nur wahrhaftig. Der wahrhaftige. Also absolut vertrauenswürdig. Und Johannes 14, Vers 6, das kennt ihr ja, die Wahrheit selbst. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und wenn wir wahrhaftig sein wollen, wenn wir wirklich wahrhaftig sein wollen, dann müssen wir lernen von dem, der selber die Wahrhaftigkeit ist, der die Wahrhaftigkeit in Person ist, der die Wahrheit in Person ist. Wir müssen es aber nicht nur lernen im Sinne von es nachmachen oder es verstehen, sondern es wirklich lernen in der Hinsicht, es lernen zu tun und ihn auch zu lieben und es auch wirklich zu wollen. Zu wollen, diesem Herrn nachzufolgen, nachzugehen in der Hinsicht, sein Leben zu leben. Das ist mehr als What would Jesus do? Das ist wirklich eine Einstellung, das ist eine Veränderung des Charakters, des Wesens, ein Hinführen zu einem Neuen, zu dem, was er sagt und was er tut, in mein Leben, in dein Leben hineinzunehmen, dass dein Wesen wirklich so verändert wird, dass du wahrhaftig von deinem Charakter sein willst. Und aus dieser Wahrhaftigkeit wird Wahrheit entstehen. Wenn du nur Wahrheiten sagst, dann kannst du dich auf ganz billige Weise rausreden. Dann sagst du nämlich einfach nur wahre Dinge. Aber Wahrhaftigkeit ist mehr als nur die Wahrheit sagen. Ihr werdet vielleicht gleich verstehen, was ich meine. Beispiel: der andere große, also jetzt im menschlichen Sinne, große Philosoph neben Voltaire, sein Zeitgenosse Immanuel Kant. Die beiden haben sich, glaube ich, meines Wissens nie kennengelernt. Kant hat meines Wissens auch Königsberg nie verlassen. Also wie sollen die sich kennengelernt haben? Aber die haben auch diametral entgegengesetzt gedacht. Zitat von Immanuel Kant. Was ist Wahrheit? Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienz einzuschränkendes Vernunftsgebot in allen Erklärungen wahrhaftig, also ehrlich zu sein. Zu Deutsch, immer die Wahrheit sagen. Immer. Ist es das? Hatte Kant recht? Hätte dieser, so kennt ihr das, kategorischen Imperativ, das ist das, womit uns Kant eigentlich, in Anführungsstrichen jetzt, also für die, die mitschreiben, in Anführungsstrichen, womit uns Kant beglückt hat, diesen kategorischen Imperativ immer so zu leben, also mein Leben, das sagt dieser Imperativ, mein Leben soll so sein, dass es für uns alle als Gesetzvorschrift dient. Also schau auf mich und so wie ich lebe, das kann man als Gesetz für die gesamte Gesellschaft übertragen. So war der Gedanke dieses kategorischen Imperativs. Und hier in diesem Zitat sagt er, es ist eine unbedingt Notwendigkeit von der Konvingenz, von der Vernunft, also Konvingenz heißt, ich lasse mich da nicht durch irgendwelche Unannehmlichkeiten dann nachher abschrecken, das ist mir zu unbequem ist, oder durch Vernunft oder durch sonstige Erklärungen dann halt nachher verboten ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Also ich muss immer die Wahrheit sagen. Hört sich besser an. Bringt aber viele, viele, viele Probleme. Das erste Problem ist, das Wichtigste, das bist du selber. Das bist du selber. Seit Adam und Eva leben die Menschen nicht mehr in Wahrhaftigkeit. Ihr kennt die Geschichte, wo die beiden da waren und danach von dieser Frucht gegessen haben und wo danach einer dem anderen die Schuld zuschiebt und keiner so recht die Wahrheit sagt und danach irgendwie sich vor Gott versteckt. Diese Menschen leben nicht mehr in der Wahrhaftigkeit. Diese Menschen leben nicht mehr in der Ehrlichkeit. Es geht nicht darum, dass sie gelogen haben. Sie haben ja noch nicht mal direkt gelogen. Sondern sie lebten nicht mehr in der Wahrhaftigkeit. Sie konnten und sie wollten gar nicht mehr wirklich in dieser Wahrhaftigkeit. Das hat etwas mit Gemeinschaft zu tun, etwas mit Beziehung zu tun, etwas mit einem Gegenüber, dem Gegenüber ich wahrhaftig bin, zu tun. Es geht nicht. Und wenn Kant recht hätte, ich weiß nicht, ob er das nicht verstanden hat oder sonst irgendwas, ist auch irgendwie so wie Karl Marx, das sind Menschen, das sind Theorien, die funktionieren mit anderen Menschen. Kommunismus wäre super, wenn der Mensch anders wäre. Es geht nicht. Du brauchst einen neuen Menschen, du brauchst einen wirklich. Diese Lehren, diese Vernunft, schreibt er ja selber, diese Vernunftslehren, die passen in der Theorie, aber in der Praxis passen sie nicht zu einem gefallenen Menschen. Was würdest du machen? Immer die Wahrheit sagen. Stell dir vor, du lebst im Dritten Reich und dir sagt einer, ich habe Juden, hast du Juden versteckt und du sagst ja, unten im Keller, unten dritte Etage sind sie. Da bist du dann wahrhaftig? Dann hast du nicht gelogen. Ich habe nicht gelogen, aber ich habe 20 Juden der SS überführt. Stell dir mal vor, du bist Eltern oder du bist Vater oder Mutter und dann fragen dich deine Kinder alle möglichen Sachen und du denkst, ja, wenn ich das sage danach, wer weiß, was damit passiert, aber ich muss ja wahrhaftig gegenüber meinen Kindern sein. Stell dir mal vor, du bist Firmeneigentümer und du wirst ausgefragt nach sämtlichen Lieferanten, Kundendateien, nach sämtlichen Patenten und sowas und du sagst das der Konkurrenz einfach mal so eben her, weil ich muss ja wahrhaftig sein. Wenn das die Definition von wahrhaftig ist, ja dann gute Nacht, Marie. Dein Datenschutz können wir knicken. Dann darfst du auch als Seelsorger oder als Arzt nicht mehr arbeiten. Dann sind diese Dinge nicht möglich, weil du glaubst, stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, dir sagt einer irgendwas. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Einfach zu sagen, Lügen ist so schlimm und ich will einfach nicht mehr lügen und diese Sache so auf den Leuchter zu stellen, dass du alles andere danach, ja, da muss man irgendwie, so wie Kant das in seiner Theorie ausgedacht hat, immer, immer, immer die Wahrheit sagen. Stell dir vor, Jesus hatte das gemacht. Stell dir vor, Jesus hätte immer die Wahrheit gesagt. Die Pharisäer haben ihn provoziert, die Pharisäer wollten das und er hat gesagt, wenn du mir nicht sagst, von dem das kommt, dann sage ich dir auch nicht, an welcher Kraft ich diese Wunder tue. Wo Jesus auch nicht gesagt hat, was er tun wollte, wo Jesus für eine gewisse Zeit gewisse Sachen auch zurückgehalten hat, wo er nicht längst nicht jedem alles erzählt hat. Und trotzdem war er durch und durch wahrhaftig. Also es ist mehr als nur nicht zu lügen. Und du kannst die Wahrheit sagen, und nicht wahrhaftig sein. Stell dir mal vor, wie viele Lästereien, wie vieles dummes Gerede eigentlich ja doch vielleicht ganz wahr ist, aber danach überhaupt nicht in die Wahrhaftigkeit hineinpasst. Oder gerade mit diesem Beispiel von der Seelsorge, dir vertraut jemand was im Geheimen an und du erzählst es überall rum, aber ich darf ja nicht lügen. Wahrhaftig ist das beim besten Wille nicht mehr. Und stell dir mal vor, du kannst sogar lügen und trotzdem wahrhaftig sein. Und jetzt weiß ich, dann zittern einige innerlich und sagen, das geht zu weit. Und deshalb habe ich mir gesagt, die Beispiele, die mir so im Kopf kommen, die knicke ich einfach mal, weil ich nehme einfach mal ein paar biblische Beispiele. Ich nehme zum Beispiel das Beispiel von den Hebammen danach zur Zeit von Mose, als sie danach gesagt haben, die Kinder, die sollte ich eigentlich umbringen, aber die sind eigentlich schon zur Welt gekommen. War eine glatte Lüge. Hat Gott gut geheißen. Ich möchte nicht sagen, was mit der Hure Rahab gewesen ist. Ich möchte nicht sagen, als David sich vor Aschich dann wahnsinnig gestellt hat. Alle solche Dinge, wo Gott kein Problem damit hatte. Und wir würden doch sagen, aber nach unserem menschlichen Verständnis ist das doch gelogen. Und es ist ja auch nicht wahr. Aber es steckt ein größeres, ein höheres, ein tieferes Ziel dahinter. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, seid schlau wie die Schlangen, aber einfältig wie die Tauben. Wie kriegst du solche Sachen zusammen? Wir sind manchmal so der Meinung, dass wir guten Christen einfach immer artig jedem alles erzählen müssen und tun uns damit und Gott selber auch keinen Gefallen. Und wir tun auch nicht mal seinen Willen dadurch. Und vielleicht der größte Schock, schaut mal in den 10 Geboten und ihr werdet das Gebot, du sollst nicht lügen, gar nicht finden. Jetzt sagt natürlich doch jeder, ich weiß, das steht da. Genau, es steht da, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deines Nächsten. Das mag in 80-85% das Gleiche sein mit, du sollst nicht lügen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Aber es gibt so viele Dinge, wo dieses Wort, du sollst kein falsches Zeugnis, du sollst keinen anderen einer Sache dann nachher irgendwie, wie heißt das ganze Wort, Rufmord dann nachher begehen gegenüber jemandem, du sollst nicht in irgendeine Sache hineinziehen. Es ist viel mehr als dieses, du sollst nicht lügen und in gewissen Dingen nicht die Wahrheit zu sagen, ist erstaunlicherweise in der Bibel nicht immer falsch. Und ich weiß, unser Gewissen, unser christliches Gewissen, fängt jetzt an zu rebellieren und sagt, wir sollen doch, aber wir müssen doch, aber. Und wir haben es einfach nicht gelernt und ich weiß, das ist schwierig, wir haben es nicht gelernt, wirklich genau zu lesen, was da steht. Dieses mit dem, du sollst nicht lügen, glaubt jeder, steht in den 10 Geboten. Es steht übrigens auch nicht in den 10 Geboten, du sollst nicht töten, steht übrigens auch nicht drin. Nächster Schock, ja. Was steht denn da? Du sollst nicht morden. Ist das ein Unterschied? Wenn du bei der Armee bist, ist das ein riesiger Unterschied. Wenn du bei der Polizei bist, ist das kann ein riesiger Unterschied sein. Ich gehe nicht zur Bundeswehr. Nein, auf gar keinen Fall, weil ich soll nicht töten. Und wenn dann nachher, das sind konstruierte Beispiele, aber sie können passieren, wenn du wirklich als Polizist dann nachher dastehst und dein Land oder diese Person oder diese Sache verteidigen sollst. Ich soll nicht töten. Nein, ich soll nicht morden. Ich weiß, das ist eine intellektuelle Herausforderung, wenn man das immer so gelesen hat. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die anfangen jetzt zu rebellieren. Innerlich zu rebellieren, entweder gegen mich oder gegen die Wahrheit oder gegen irgendetwas anderes. Und ich sage jetzt einfach mal ganz böse, ich habe mir gedacht, warum? Warum rebelliert man jetzt? Warum will man das nicht wahrhaben? Und dafür könnt ihr mich jetzt gleich steinigen oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir ein Ideal haben und diesem Ideal entweder nicht folgen, wie Kant dem eigentlich nicht folgen konnte, oder meinen, ihm zu folgen, aber nicht einem Ideal, sondern einem Idol folgen. Das muss ich jetzt erklären. Du glaubst, irgendwie zu sein und du glaubst, dass es richtig ist, so zu sein. Das beste Beispiel, was ich machen kann, wo sich keiner angegriffen fühlt, ich nehme einfach ein Beispiel von mir jetzt hier als Prediger hier vorne. Ich glaube, ich bin der beste Prediger unter der Sonne und ich glaube, keiner kann es so gut wie ich. Und ich glaube, danach alle anderen, die es machen, können es sowieso nicht vernünftig erklären. Und wenn ein anderer da steht, dann lass einfach stecken, weil ich bin ja das Ideal in meiner Predigt, in meiner Art und Weise der Verkündigung. Dann frage ich dich mal ganz ernsthaft, wer hat dieses Ideal definiert? Wer sagt denn, dass es nur auf diese Art und Weise geht, den Menschen das Evangelium zu verkünden oder überhaupt Gott zu verkünden? Und ist es wahr, was du dann sagst? Woher kommt dieser Gedanke bei dir, dieses Ideal? Und stimmt es? Es ist nicht Gott. Dieses Ideal, tut mir leid, hast du dir selbst ausgedacht. Dass es nur so geht, wie du das machst. Und dann ist es kein Ideal, sondern dann ist es ein Idol. Wer das Wort Idol nicht kennt, darf ins Englische gehen, der übersetzt sich das mal in Idol und dann weiß er vielleicht, was ein Idol ist. Also gut, Idol kennt man vielleicht aus der Rockmusik, dass man irgendwie Fan von einem Idol ist. Aber wenn du es im Englischen übersetzt, ist das Idol ein Götze. Das ist purer Götzendienst. Du stehst da und denkst, es geht nur auf meine Art und Weise und der andere bringt es nicht, der andere taugt nicht. Das ist nicht, ich folge einem christlichen Ideal, so hat Gott es nun mal gemacht und der andere kann es sowieso nicht vernünftig erklären und wie der schon wieder hier steht und da kommt nichts rüber. Es ist Götzendienst, du verkündest deine Art und Weise zum absoluten Nonplusultra. Und seid gewiss, es ist nicht nur eine Sache des Predigers. Es ist jede Sache, wo du dieses Idol-Leben praktizieren und den anderen es so schwer machen kannst. Ich mache euch ein anderes Beispiel. Ist vor Jahren passiert bei uns auf der Arbeit. Ich habe gesehen und ich habe gedacht, es geht wirklich nur so um intellektuelle Sachen, dass der eine meint, er wäre schlauer, schöner, reicher oder sonst irgendwas. Ich habe es bei uns auf der Arbeit gesehen, wo eine Putzfrau unserer Sekretärin erzählt hat, wie die andere Putzfrau vorher so blöd daneben überhaupt nicht vernünftig geputzt hat. Weil sie hatte das Maß des Putzens. Sie wusste genau, wo es ist. Und ich durfte mithören, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch da ist, ist die Jahre schon her, wo sie sich bei der Sekretärin erstmal beschwert hat, wie schlecht diese andere Frau geputzt hat. Weil sie wusste genau, so ist es richtig. Und sie musste es dir natürlich auch erklären und erzählen. Was hat das mit Wahrhaftigkeit zu tun? Ja, man sagt doch, es ist doch richtig, genauso muss geputzt werden, genauso muss gepredigt werden, genauso muss, jetzt nimm deine Sache, genauso muss eine Sache gemacht werden. Verzeiht mir, es ist Götzendienst. Das ist, du bist der Götze, der sich hinstellt und der sich anbeten lassen möchte und wenn das nicht passiert, der sich selber anbetet. Es ist leider überhaupt keine Form der Wahrhaftigkeit und du kannst es gerade im Christlichen so fromm auch sagen und darstellen, weil du predigst ja die Wahrheit, ich predige ja die Wahrheit hier. Und wenn der andere etwas sagt, diesen Punkt hat er vergessen, diesen Punkt hat er nicht richtig rübergebracht, diesen Punkt hat er dann nachher vielleicht irgendwie irgendwo abgeschrieben und hat nicht gesagt, dass es von McDonald's geklaut ist. Es hat damit nichts zu tun. Wahrhaftigkeit ist eine Sache des Herzens und der Beziehung. Wahrhaftigkeit braucht ein Gegenüber. Wenn du sagst, du bist wahrhaftig, dann musst du ein Gegenüber haben, mit dem du kommunizierst, mit dem du dich austauschst, dem Gegenüber diese Wahrhaftigkeit dann nachher gebracht wird. Die Wahrheit sagen kann ich vor einer Gruppe von 10, 20, 100.000 Menschen und es kommt etwas an oder es kommt nichts an. Aber wenn ich wahrhaftig bin, dann gehe ich auf mein Gegenüber ein und dann gebe ich etwas mit von mir. Von mir selber, ich gebe mich, und jetzt ist die große Frage, jetzt wieder bei dem Beispiel des Predigers, gebe ich mich jetzt mit, weil ich viel gelesen habe und viel gemacht habe und gebe dann die Gedanken XY weiter, oder gebe ich mich in meiner Person, in dem, was Gott in mir gewirkt hat, was Gott mir gesagt hat, in dem weiter, was vielleicht auch unangenehm ist und in dem, wo Gott mich führen und gebrauchen möchte, als Kind, als Botschafter. Und dann wird es unangenehm, weil dann ist es nämlich nicht nur Wort und heiße Luft, sondern dann werden Menschen angesprochen und dann reagieren sie. Und einige werden tierisch sauer und andere merken, der Geist Gottes redet durch diese Person. Aber dazu musst du dich selber erstmal vor Gott nackig machen, das ist ein blödes Wort, musst dich erstmal vor Gott so hinstellen und so ehrlich und offen sein, dass er dich auch wirklich gebrauchen kann, dass er durch dich reden kann. Das ist eine riesige Herausforderung, weil das will man nicht. Und jetzt hätte ich ehrlich gesagt ein Lustloch, über diese Adam- und Eva-Geschichten zu sprechen, so durch die Geschichte durchzugehen. Wie es immer wieder passiert ist, dass die Menschen vor Gott geflohen sind, Gott geheuchelt haben, nicht wahrhaftig sind, gewesen sind und auch heute noch sind. Johannes 4, Vers 23, 24. Gott sucht wahrhaftige Anbeter. Ich habe mich geschämt, als ich gemerkt habe, meine Tischgebete, die sind einfach nur Floskeln. Ein Tischgebet kann ich mir ehrlich gesagt in 90% der Fälle schenken. Also meine Tischgebete. Wenn ich da stehe, ich denke mir dann nachher Hunger. Ja, aber dann stehe ich da und denke, fühle mich in der Verantwortung, ich müsste jetzt etwas Frommes sagen und ich müsste irgendwie die Gemeinschaft am Tisch machen. Andreas, das ist eine Floskel, das ist Laberei, weil Gott denkt sich danach, er wird fertig. Und ich habe es so oft schon gemacht, das denkt jetzt über mich, was ihr wollt, einfach mich bewusst hingesetzt und einfach gegessen und zur Ruhe gekommen und nachher oder vorher gebetet, aber am Tisch dann zu sitzen und zu denken, ja, es ist vielleicht ein Problem von mir oder was, aber ich habe es doch, glaube ich, schon so oft gehört, dass gerade diese Tischgebete einfach, glaube ich, unter der Decke hängen bleiben und nicht wirklich ankommen. Und wenn wir halt so beten, wie es sich gut und schön anhört, dann sind wir, tut mir leid, nicht wahrhaftig. Wir können die Wahrheit sagen, wir können Gott unseren Herrn und preisen und so weiter und dir sei alle Ehre und so weiter. Und dann denke ich mir, wenn ich das meinen würde oder wenn der das meinen würde oder wenn das so wäre, wie du es sagen würdest, ja Halleluja, mal wieder ein Halleluja, also dann mal wirklich Gott die Ehre und Dank und Preis dafür. Aber die meisten sind doch einfach nur Worte aneinandergereiht und jetzt bin ich echt in der Versuchung, Voltaire nochmal zu zitieren, einfach danach, um etwas Wahres zu sagen, aber eigentlich danach, um Lüge und Irrtum zu übertuschen. Frag dich selber, wenn du jetzt so ein bisschen mehr verstanden hast, was Wahrhaftigkeit im geistlichen Sinne bedeutet, bist du wahrhaftig im Gebet? Wenn da steht, wo war das, Johannes 4, Vers 23, Gott sucht, habe ich mir gedacht, ja, ich weiß schon, warum du suchst, also bei mir hast du den nicht gefunden, zumindest nicht in diesen frommen Veranstaltungen, in diesen, jetzt bete doch mal. Ich habe gedacht an diese Geschichte, wenn einer das Buch gelesen hat von Löwren, unsere Lampen verlöschen oder wie das genau heißt, wer das gelesen hat, der merkt auch, wie dieser Mann sich gequält hat, wo von ihm erwartet wurde, etwas zu beten und er gedacht hat, diese frommen Worte, die kann ich jetzt nicht aussprechen, die werden einfach nur bla 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 Floskeln dahingesprochen. Und doch wünscht sich Gott genau das, aber mit einem reinen, mit einem wahren Herzen und nicht einfach nur, damit sich diese Worte gut anhören, damit das Idol gut aussieht, damit der Idol gut angebetet werden kann, weil der hat ja ein schönes Gebet gesprochen. Oh Mann, ist das böse, oh Mann, ist das finster und was braucht Gott für Geduld und Gnade mit uns Menschen? Ja, du sollst dich jetzt nicht selbst überprüfen, es geht auch in die andere Richtung. Es geht auch in die andere Richtung. Du kannst genauso eitel sein, genauso dich anbeten lassen wollen, indem du immer sagst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin der Schlechteste unter Sonne und willst eigentlich auch nur immer bemitleidet werden und getröstet werden und gesagt, ach, so schlecht ist das doch gar nicht, so dumm bist du doch gar nicht. Und das hört, du kannst dich genauso in den Vordergrund stellen. Es geht, der Mensch ist da echt kreativ. Er muss sich nicht als der Tolle darstellen, sondern kann sich als der Schlechteste darstellen und will nur hören, dass man ihm widerspricht. Es ist so viel, was es sein kann, aber du und ich, uns steht nicht zu, das zu beurteilen. Ich muss es bei mir sehen. Aber ich kann nicht sagen, der, die macht das, weil das soll, das muss Gott dir zeigen. Und Wahrhaftigkeit ist, glaube ich, das A und O. Ich glaube deshalb, weil ich das auch bei mir so gemerkt habe, denke ich mir, es ist so viel, was sich nur gut anhört, aber wo die Worte nicht wirklich das bedeuten, was ich ausspreche. Und wenn sie das bedeuten, sind sie nicht Worte des Herzens, sondern Worte des Lernens, Worte des Verstandes, Worte, die man einfach jetzt so mal sagt, weil das gehört sich ja halt jetzt gerade mal so. In 9 Minuten stelle ich euch noch ein paar Fragen. Jetzt gehe ich ein bisschen von dieser ganzen Sache von der Wahrhaftigkeit einfach mal weg und frage mich, wenn Gott solche Menschen möchte, keine Automaten, keine Roboter, sondern wirkliche Menschen mit einem Willen, mit einem Verstand, mit einem Bewusstsein haben möchte, die wahrhaftig sind, was macht so einen Menschen aus? Was gibt ihm einen Wert, vor Gott treten zu dürfen? Und was bestimmt dann nachher diese Wahrhaftigkeit? Wie legt Gott das fest? Wir werden jetzt nicht mehr dazu zu kommen, Antworten zu finden, aber wir werden einige Dinge, oder ich werde jetzt einfach ein paar Sachen sagen, die ihr getrost ausschließen könnt. Das eine heißt für mich, das Ergebnis ist mehr als die Summe der einzelnen Bestandteile. Meint für Deutsch, also du einem Menschen kannst dir das gut vorstellen, dieser Mensch besteht aus so viel Wasser, so viel Sauerstoff, so viel Haselfasel und so weiter. Und wenn du diese Sachen zusammenzählst, kommst du vielleicht auf einen Wert von 20,50 Euro. Aber das weiß ich nicht. Es ist nicht besonders wertvoll, die einzelnen Teile danach. Aber der Mensch selber ist natürlich wertvoll, nicht nur durch die einzelnen Dinge, sondern durch das, was Gott daraus macht. Und so gesehen ist das, was du machst, wenn du aufzählst, 3 Stunden Bibel gelesen, 4 Stunden Gebete, 2 Stunden Missionseinsatz und das zusammenzählst, kommst du auf eine Summe X. Aber wenn du wahrhaftig bist, wenn du in Beziehung bist, wenn du ehrlich bist, ist all das, was du in der Wahrhaftigkeit bringen sollst, nicht die Summe der Dinge, die du tust, sondern das, was du aus ihm heraus tust und was du für Gott hingibst, weil er es ja dir geschenkt hat. Also nicht dadurch, dass du wirst du besser oder wertvoller oder wahrhaftiger, dass du Dinge einfach tust und aufreißt und machst, sondern indem du deinem Wesen verändert wirst und aus diesem neuen Wesen, aus dieser neuen Kraft, durch diesen Gott, der dir dieses Bewusstsein geschenkt hat, ehrlich, echt und frei wirst. Und glaubst oder glaubst nicht, dazu gehört Scheitern, dazu gehört Niederlage, dazu gehört Eingestehen, ich habe es verbockt, ich habe es vergeigt, ich habe es nicht geregelt gekriegt. Ich habe vor Jahren mal ein Beispiel erzählt, das erzähle ich euch heute ohne Namen, also nicht, dass das einen von uns hier betrifft, ist auch schon 50, 60 Jahre her. Da hat der Sohn des Bürgermeisters, ich kriege das noch hintereinander, also der Sohn des Bürgermeisters, beim Bürgermeister wurde Geld gestohlen und keiner wusste so recht, wo das nur geblieben ist und die hatten alle Leute im Verdacht und eigentlich war klar, es war der Sohn. Aber der Sohn hat geleugnet, hat gesagt, nee, war ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, hat geleugnet bis und das Letzte. Eigentlich wusste der Vater, der war's, der hat's geklaut, aber was soll er denn nun machen, wie soll er denn, konnte es ihm auch halt nicht beweisen und glücklicherweise ist die Gewissenslast auf dem Sohn so stark geworden, dass er nachher zugegeben hat, ich hab's geklaut. Ich war's. Der Sohn des Bürgermeisters hat gestohlen. Menschlich gesehen, Katastrophe. So einen zum Sohn und dann noch und hier noch und der kann sich doch nicht sehen lassen, der muss auswandern nach. Für die Wahrhaftigkeit war das die Initialzündung, die war nämlich in diesem Punkt wiederhergestellt. In dem Moment war die Beziehung zwischen Vater und Sohn wiederhergestellt und in diesem Moment war das Gewissen des Sohnes entlastet. In diesem Moment war die Ich habe gestohlen nicht die Niederlage, sondern der Anfang zum Neuanfang, der Beginn der Wahrhaftigkeit. Das muss man verstehen und das muss man leben. Wie würde ich mich rumquälen, wenn so etwas passieren würde, was mir so auf dem Herzen liegt, vor dem ich denke, das darf mir doch als Christ nicht passieren. Wenn das irgendeiner weiß, wenn das einer von mir rauskriegen würde, dann wäre ich geliefert. Dann dürfte ich mich in Lippstadt und Umgebung nicht mehr sehen lassen. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, die schlimmste Sache, die dir passieren könnte, und alle wüssten es. Und wenn du dir das nicht vorstellen willst, trau dich doch einfach mal, oder wäre es für dich eine Herausforderung, einfach allen Leuten, die hier im Raum sind, deine Gedanken offen kundzutun. Einfach zu sagen, was ist gerade in meinem Kopf, was ist in meinem Herzen und was ist in meinen letzten 53 Jahren meiner Vergangenheit passiert. Alles tabula rasa, jeder darf reingucken, jeder darf sehen, der darf alle Zimmer deiner Wohnung begucken, der darf in deinem Kopf. Das wäre ja Katastrophe. Das will doch keiner. Keiner von uns will doch wirklich, dass der andere alles über dich, über mich weiß. Und trotzdem wäre ein Stückchen weit Wahrhaftigkeit der Anfang, der Neuanfang. Nicht der Anfang vom Ende, jetzt bin ich geliefert, sondern der Anfang vom Neuanfang. Der Anfang, dass etwas Neues 2023 in deinem und meinem Herzen passiert. Und ich sage es nochmal, die Grundlage für Wahrhaftigkeit ist Beziehung. In diesem Beispiel von dem Bürgermeister und dem Sohn ging es nachher nicht mehr um die D-Mark oder Euro oder was auch immer da, sondern es ging um die Beziehung, die zwischen dem Vater und dem Sohn nicht mehr in Ordnung war und die durch die Zugabe der Tat wieder angefangen werden konnte, wieder wachsen konnte. Ein Gedanke noch. Haben Worte Konsequenzen? Natürlich haben sie das. Dafür machen wir ja in einem Monat diesen Thementag. Aber überleg dir, was Worte für Konsequenzen haben. Lob, Tadel, Ermutigung, Rufmord, was du mit Worten anrichten, ausrichten, erreichen kannst. Und frage dich wirklich, sind diese Worte wahr? Und ich meine jetzt nicht im Sinne, sind sie richtig, sondern sind sie wahrhaftig? Sind diese Worte wirklich das, was du sagen willst? Und das meine ich in beiden Hinsichten. Das meine ich sowohl in Bezug auf Lob und Ermutigung, wie auch auf Tadel und Rufmord. War klar, wenn du jemanden danach in Mist hineinziehst, danach, weil du etwas Falsches über ihn sagst, da braucht man nicht drüber reden, dass das falscher Umgang mit Worten sind. Aber auch im Sinne von Lob und Ermutigung möchte ich mich und uns bitten, die Wahrheit zu sagen, die Wahrhaftigkeit zu sagen. Nicht einfach jemanden zu ermutigen, weil er Ermutigung braucht, nicht jemanden zu trösten, weil er Trost braucht, nicht jemandem etwas zu sagen, das hast du toll gemacht, obwohl du im Endeffekt denkst, das war total daneben, weil du bist da nicht mehr wahrhaftig. Und das hat nichts damit zu tun, dass du in der Kategorie von Gott stärker oder schwächer oder besser oder weniger wertvoll bist, sondern das hat etwas mit der Beziehung mit deinem Gegenüber zu tun. Das hat damit zu tun, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Auch wenn ich jemandem etwas Positives sage und ich habe die besten Vorgaben und ich möchte ihm etwas Gutes tun. Aber wenn er merkt, der sagt das sowieso nur, weil er mich in diesen Dienst wieder reinkriegen will, der sagt das sowieso nur, weil er 50 Euro von mir haben will, der sagt das sowieso nur, weil es jetzt eine seelsorgerliche Leistung von ihm ist, der sagt das sowieso nur, weil er verpflichtet ist, das zu sagen, dann lebst du nicht mehr in der Wahrhaftigkeit. Und das soll dich nicht unter Druck setzen, gar nichts mehr zu sagen, sondern das soll dich in Beziehung zu dem setzen, dem du begegnen möchtest. Zuerst möchtest du Gott begegnen. Zuerst möchtest du mit Gott Gemeinschaft haben und dich von Gott gebrauchen lassen und wahre Dinge über Gott und durch Gott zu sagen. Wahrhaftigkeit ist eine Sache der Beziehung. Wahrhaftigkeit ist eine Sache, die ich selber für mich zulassen muss. Und Wahrhaftigkeit ist eine Sache, die ich wollen will in meinem Leben. Und das kann total verändern, das kann total dir den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn du auf einmal sagen musst, nicht wie Adam und Eva das gemacht haben oder wie viele andere das gemacht haben, sondern ich habe diese Sache getan und es ist wieder Klarschiff zwischen dir und Gott, zwischen dir und deinem Nächsten, zwischen überhaupt jeder Beziehung, die du führst, zu sagen, die Wahrheit macht frei. Glaubst du das? Glaubst du das? Die Wahrheit macht frei? Ich meine jetzt, dass es in der Bibel steht und dass es wahr ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also wahr, klar, steht ja in der Bibel, ist ja wahr, muss ja wahr sein. Aber wenn du das wirklich glaubst, dann geh den ersten Schritt und fang an. Stehen wir auf und beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du gnädig und barmherzig mit uns bist. Mit mir, mit jedem von uns, der zu dir kommt, willst du durch deine Wahrheit begegnen und halt nicht verurteilen, sondern Gnade schenken. Gnade heißt ja auch nicht mehr richten, obwohl richten notwendig wäre oder richtig wäre, sondern Gnade vor Recht ergehen lassen. Dir dürfen wir begegnen, du willst uns begegnen. Und ich weiß, wie herausfordernd es ist, wie peinlich das sein kann und wie menschlich gesehen das nachher ja, schlimm zu sein scheint. Aber wenn wir mit dir leben wollen, wenn wir untereinander leben wollen, dann wollen wir uns auch von deinem Wort führen lassen, durch deinen Geist in die einzelnen Situationen hineinbringen lassen und einfach auch erwarten, dass du nicht nur vom Gedanken her, sondern auch von der Tat her wahrhaftig bist. Ja, so wollen wir einfach auch dieses neue Jahr 2023 in deine Hände legen, mit vielen Dingen, die wir überhaupt uns nicht vorstellen können, weil wir sie nicht wissen, aber einfach auf einen großen, guten, allmächtigen, liebevollen Gott vertrauen, der uns deine Gegenwart zugesagt hat, jetzt, in Zukunft und in Ewigkeit. Amen.